Ja, schönen guten Morgen auch nochmal von mir. Ein erquickliches Thema, Kriegswirtschaft am Sonntagmorgen. In Europa ist es Emmanuel Macron, der französische Präsident, der im Sommer letzten Jahres das erste Mal sagt, Frankreich und die EU sind in einer Kriegswirtschaft, in der wir in der nächsten Zeit bleiben werden. So ungefähr, ich paraphrasiere es gerade. Und darauf müssen wir uns einstellen. In Frankreich ist es einfach die Aussage, dass das Militärprogrammgesetz, also sowas wie der Militärhaushalt, geändert und aufgestockt werden soll. In Deutschland geht diese ganze Debatte dann etwas komplizierter. Wir fangen an mit diesem netten Herrn, einige kennen ihn vielleicht, Wolfgang Ischinger, früherer Spitzendiplomat, langjähriger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, meldet sich im November letzten Jahres zu Wort in der Bild und sagt, Deutschland bräuchte eine Kriegswirtschaft. Der Bedarf an Gerät und Munition für die Bundeswehr und für die Ukraine ist dringend und riesengroß. Deshalb müssen wir entsprechende Prioritäten setzen. Damit ist dieses Wort erstmal im deutschsprachigen Raum in der Medienlandschaft irgendwie angekommen. Und es bleibt da aber nicht stehen. Dieser nette Herr äußert sich auch, André Wüstner, seines Zeichens Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes, also der größten Soldatenvertretung in Deutschland und damit auch einer Art Sprachrohr, weil er in dieser Funktion Dinge sagen und Verteidigungsministerium und Politik kritisieren kann auf eine Art und Weise, wie es Soldatinnen und Soldaten in ihrer regulären Funktion nicht machen können. Der setzt sich jetzt wiederum zu Maybrit Illner ins ZDF im Januar diesen Jahres und sagt dort, es ist noch nicht verstanden worden, dass wir in eine Art Kriegswirtschaft müssen. Ich will damit nicht sagen, dass Siemens statt Kühlschränken Munition produzieren muss, aber wir müssen jetzt beschleunigen mit Blick auf die Industrie. Also Rüstungskapazitäten sowohl für die Bundeswehr als auch für die Lieferung in die Ukraine müssen dringend hochgefahren werden. Und auch hier wird mit dem Begriff Kriegswirtschaft wieder hantiert. Und um das Dreierchen voll zu machen, Manfred Weber, EVP-Chef, also kommt aus der CSU und ist der Vorsitzende der konservativen Fraktion im Europaparlament, also auf der gesamten europäischen Ebene, meldet sich ebenfalls im Januar diesen Jahres zu Wort und sagt in der Berliner Morgenpost, wenn wir uns anschauen, welchen Bedarf wir an Waffen und Munition haben, wird deutlich, wir brauchen, auch wenn der Begriff kein einfacher ist, eine Art Kriegswirtschaft in der EU, um Stabilität und Sicherheit gewährleisten zu können. Also wir haben jetzt einen ehemaligen Spitzendiplomaten, einen Soldatenvertreter und einen aktiven Politiker, die alle in dieses gleiche Horn stoßen und damit ist sozusagen eine Debatte vollends entbrannt. Dieser Begriff Kriegswirtschaft steht im deutschen Medienraum in der Debatte und wird wild rauf und runter diskutiert, was es damit auf sich hat, ob man das jetzt bräuchte, wie das funktionieren würde. Und um das Ganze aber nicht im luftleeren Raum zu debattieren, werde ich euch jetzt gleich mal mit einer Definition aus dem Wirtschaftslexikon quälen, weil wir wollen ja verstehen, was das alles tut. Bleibt bei mir, ich sage gleich noch zwei Sätze dazu, es sind lange Schachtelsätze mit wilden Worten. Im Gabler Wirtschaftslexikon ist die Definition, es ist eine Wirtschaftsordnung, in der für militärische Zwecke bei formaler Gewährleistung der individuellen Gewerbefreiheit und des Privateigentums an den Produktionsmitteln der Marktpreismechanismus bei ausgedehntem staatlichen Dirigismus größtenteils außer Kraft gesetzt und durch einen administrativ-bürokratischen Allokations- und Verwaltungssystem auf Basis von Geh- und Verboten ersetzt wird. Also Privateigentum bleibt bestehen, die Fabriken werden jetzt nicht enteignet und verstaatlicht in Masse. Es ist theoretisch im Rahmen von Kriegswirtschaft auch möglich, aber in den europäischen Staaten und also in den NATO-Staaten nicht so besonders üblich, auch historisch. Und genau, dementsprechend Privateigentum an Produktionsmitteln bleibt bestehen, aber der Marktpreismechanismus wird außer Kraft gesetzt. Der Staat greift in diese Formen der Wirtschaft ein, zum Beispiel mit Geh- und Verboten, was produziert werden soll, wie viel davon produziert werden soll und Ähnlichem. Und wegen der faktischen Dominanz der staatlichen Planung handelt es sich bei der Kriegswirtschaft um eine Spezialform der Zentralwirtschaftsverwaltungswirtschaft. Also es ist wirklich eine grundlegende Abkehr von dem Wirtschaftssystem, wie wir es jetzt gerade kennen. Und um da nochmal weiter reinzugucken, was das tatsächlich heißt. Das heißt, es beinhaltet eine ökonomische Mobilisierung. Das heißt, Ressourcen werden primär für die Streitkräfte zur Verfügung gestellt. Das heißt, Arbeitskraft, also der klassische Teil von Mobilisierung, zumeist die männliche Bevölkerung, wird primär erstmal fürs Militär eingezogen, um dort eingesetzt zu werden. Das heißt, es fehlt Arbeitskraft in der Wirtschaft. Es wird Munition und Rüstungsgüter produziert mit einer absoluten Priorität. Auch Lebensmittel werden für das Militär priorisiert und Mobilität wird fürs Militär priorisiert. Das heißt, die Bahn wird entsprechend getaktet, dass Militärtransporte funktionieren, Straßen werden großflächig gesperrt. Auch die Option, zum Beispiel LKWs zu beschlagnahmen, ist in den deutschen Notstandsgesetzen von 68 zum Spannungs- und Verteidigungsfall geregelt. Also das Militär bekommt eine absolute Priorität im ökonomischen System. Das greift massiv auch in die Industriepolitik ein. Es geht eben genau um das Produzieren für den Krieg. Es gibt diverse staatliche Eingriffe, also Beispiel Preisgarantien für Güter, die produziert werden sollen, die Aufhebung von Patenten, dass verschiedenste Firmen dieses und jenes Rüstungsgut produzieren, worauf es vorher ein Patent gab. Es gibt eine massive Rationierung von Ressourcen. Also zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg wurde eigentlich in keinem Staat mehr zivile Pkw produziert, weil es einfach die entsprechenden Ressourcen nicht mehr gab, weil die ausschließlich der Rüstungswirtschaft zugeteilt waren. Und es gibt, wie gesagt, Produktions-Geh- und Verbote. Also der Staat kann so weit gehen und sagen, ihr produziert jetzt das oder dieses und jenes Gut wird nicht mehr produziert. Und das Ganze spielt sich auch auf der Ebene von Rohstoffen und Finanzen aus. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass es einfach einen Mangel an kritischen Rohstoffen geben wird oder gegeben hat, historisch auch. Das heißt, es gibt einen verstärkten Einkauf von diesen Rohstoffen in befreundeten und neutralen Staaten. Es geht darum, alternative Verfahren zu entwickeln, um bestimmte kritische Rohstoffe zu ersetzen. Es geht darum, Rohstoffe zu sammeln, zu rationieren, zu beschlagnahmen und auch aus den jeweils besetzten Gebieten immer wieder vorgekommen, halt entsprechend zu rauben. Zur Rationierung und Beschlagnahmung zum Beispiel, es war in den Weltkriegen gängig, viele haben das vielleicht schon mal gehört, dass die Kirchenglocken eingezogen wurden, um zu Munition eingeschmolzen zu werden. Also auch das ist so ein Moment von voll aufgeblühte Kriegswirtschaft, sieht so aus, dass die Kirchenglocken eingezogen werden. Und zur Finanzpolitik, irgendwie muss das Ganze bezahlt werden, das heißt, es wird Geld gedruckt, es werden Schulden aufgenommen, es werden Steuern und Abgaben erhöht, es gibt massive Kürzungen, dass der Staat für manche Dinge einfach gar kein Geld mehr ausgibt. Es gibt aber auch so Dinge wie Spendensammlungen, zuletzt jetzt im Ukraine-Krieg auf jeden Fall deutlich gesehen und auch die Beschlagnahme und Enteignung von Eigentum sowohl von vermeintlichen äußeren Feinden als auch von vermeintlichen inneren Feinden ist was Klassisches, was im Rahmen von so einer Kriegswirtschaft immer wieder passiert ist und passiert. Und wenn man sich das jetzt anguckt, könnte man sagen, wir gehen den einfachen Weg. Aktuelle Wirtschaftsordnung in Deutschland, das, was ich gerade vorgestellt habe, Kriegswirtschaft, keine Wehrpflicht, keine ökonomische Mobilisierung, keine massive Staatsverschuldung, kein Umstellen von ziviler auf Rüstungsproduktion, keine Rationierung von Lebensmitteln, keine Zwangsarbeit, haut nicht hin, hat nichts miteinander zu tun. Ich kann jetzt hier das Mikro hinlegen, einpacken. Tschüss, schlechte Frage gewesen. Nein, so einfach machen wir es uns nicht. Die Frage ist nämlich, was passiert gerade im politisch-ökonomischen Raum, was das Wirtschaftssystem in Deutschland von einem Wirtschaftssystem, was maximal weit von dieser Kriegswirtschaft entfernt war, in Bewegung setzt in eine Richtung, die es dieser Kriegswirtschaft annähert, die ein Umstellen auf Kriegswirtschaft in Zukunft möglicher macht. Und da würde ich euch gerne ein paar Punkte vorstellen. Der große Wurf wäre so ein bisschen die Frage, ist es gerade eine Abkehr vom neoliberalen Paradigma? Also dass sozusagen In Deutschland war es nie eine absolut neoliberale Wirtschaftsordnung, aber die Kräfte, die an der Wirtschaftsordnung gezogen haben, waren immer neoliberale. Und ob jetzt sozusagen mit dem Aspekt der Kriegswirtschaft eine andere Vorstellung, eine andere Fraktion, ein anderes Paradigma kommt und sozusagen in eine andere Richtung zieht, die neoliberalen Aspekte, die in dieser Wirtschaftsordnung verankert sind, die verschwinden damit nicht von einem Tag auf den anderen, aber dass sozusagen die Zugkraft gerade eine andere ist. Und das hat man zum Beispiel meiner Meinung nach in der Corona- und in der Klimapolitik schon gesehen, dass es da eigene Geldtöpfe mit Notfallmechanismen und Sondervermögen gibt, um entsprechendes Geld aufnehmen zu können, staatliches, dass vermehrte Eingriffe in Marktmechanismen stattfinden. Das ist jetzt gar nicht bewertend. Ich glaube, da gibt es verdammt gute Ideen, in Marktmechanismen einzugreifen, aber es vermehrt sich einfach. Und dass eine nationale Krisenpolitik gefahren wird. Vor allem bei Corona hat man es gesehen. Und ein weiteres Ding, was von der Bundeswehrlogistik bis zur Automobilindustrie gerade wild diskutiert und tatsächlich umgestellt wird, ist das ein goldenes Beispiel von Neoliberalismus, die Just-in-Time-Produktion. Also es gibt keine Lager mehr. Die Schraube kommt an dem Tag in die Fabrik, wo sie verbaut wird. Dass das Ganze sich jetzt gerade umkehrt und wieder in Just-in-Case gedacht wird. Also wir bauen Lager und tun da für den militärischen Bereich Munition rein, für die Automobilproduktion. Wir lagern jetzt wieder Chips, weil wir haben in der Corona-Pandemie gemerkt, wenn diese Chips fehlen, stehen unsere Fabriken lahm. Wir haben irgendwie 100.000 Autos auf Parkplätzen stehen, aber wenn dieser eine Chip fehlt, dann fahren sie nicht mehr von diesem Parkplatz runter. Das heißt, da findet sowohl in der zivilen als auch in der militärischen Ebene gerade tatsächlich eine Umkehr statt. Und in der Debatte taucht dieser nette Herr, Wolfgang Ischinger, schon wieder auf. Bei Maischberger in der ARD im März diesen Jahres sagt er: Ich wollte provozieren. Ich glaube, meine persönliche Rechnung ist aufgegangen. Plötzlich gab es eine Debatte. Jedenfalls ist eins klar: Selbst wenn man den Begriff nicht benutzen möchte, aus historischen Gründen. Wir brauchen ein organisiertes und von staatlicher Seite vorgegebenes Hochfahren der Rüstungsindustrie. Also er schränkt es jetzt sozusagen nochmal, schrecklich genug, aber er schränkt es nochmal massiv ein. Er sagt nicht, das ökonomische System der BRD soll als solches in eine Kriegswirtschaft umgebaut werden, sondern die staatliche Seite soll es organisieren, dass die Rüstungsindustrie hochgefahren wird und dieser Teil entsprechend in eine Vorbereitung auf eine potenzielle Kriegswirtschaft geht. Und Minister Pistorius hält das, auch wenn er es in den Worten nicht sagt, für gar nicht so eine schlechte Idee. Der geht in diesem Monat, Anfang diesen Monats, auf die Bundeswehrtagung, also eine Tagung in Berlin mit lauter Generälen. Dort sagt er: Eine starke nationale und internationale Rüstungsindustrie ist bei all unseren Vorhaben ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Eine schnelle Beschaffung setzt vorhandene industrielle Kapazitäten voraus, Kapazitäten, die man skalieren kann. Also sozusagen, es müssen Produktionskapazitäten da sein, und skalieren heißt nichts anderes als hoch- und runterfahren. Und aber sozusagen eine Produktion, die jetzt den Bedarf für die Bundeswehr und die Lieferungen in die Ukraine deckt, noch skalierbar ist, heißt, er denkt es schon voraus, dass die Rüstungsproduktion von dem jetzt erhöhten Niveau noch weiter hochgefahren werden können muss. Also das ist genau dieser Link von, das wäre dann Kriegswirtschaft. Und er sagt, industrielle Kapazitäten werden aber nur dann aufgebaut, wenn wir verlässlich aufzeigen können, dass wir auch künftig finanziell in der Lage sind, entsprechende Abnahmen zu veranlassen. Also der Staat muss Kohle auf den Tisch legen, sonst wird der Umbau dieser Rüstungsindustrie so nicht passieren. Das ist genau die Debatte, die wir in der Vorbereitung auf diesen Vortrag noch unerwartet eskalativer Form jetzt genau mit den ganzen Finanzfragen, mit dem Platzen dieser Sondervermögen, sämtlicher Nicht-Bundeswehr-Sondervermögen gerade haben. Der Bundeswehrteil wird nicht angerührt, das Bundeswehr-Sondervermögen wird nicht angerührt. Die Sachen laufen weiter. Da stehen sogar die Forderungen im Raum, weiter zu erhöhen, während an anderen Stellen massive Kürzungen debattiert werden, aber dazu auch später mehr noch. Es geht jetzt genau darum, die Produktion anzukurbeln. Auch das überspringe ich, weil Jürgen da gleich noch mehr zu sagen wird, wie die EU massiv Munitionsproduktion ankurbelt. Es gibt weitere Mechanismen von der Bundeswehr selber, beziehungsweise der Bestellung für die Bundeswehr. Das sind sogenannte Rahmenverträge. Die gibt es schon lange. Es sind Verträge, wo die Option auf eine bestimmte Produktionskapazität vereinbart wird. Also konkretes Beispiel, Kampfpanzer Leopard 2A8, also der Ersatz für die Bundeswehr, für die Panzer, die in die Ukraine geliefert wurden. Der Vertrag beinhaltet, dass die Bundeswehr unmittelbar 18 Panzer abnimmt, die Panzer, die in die Ukraine gegangen sind, ersetzen. Der Vertrag beinhaltet aber Klauseln, dass sie in einem Zeitraum X bis zu 123 von diesen Panzern kriegen können. Also die Industrie stellt die Produktionskapazitäten hin, dass sie Panzer in der Menge kriegen können, die gerade überhaupt nicht finanziert, überhaupt nicht absehbar sind, wofür sie gebraucht werden. Aber es wird vertraglich vereinbart, dass die Produktionskapazitäten da sind. Das Gleiche passiert bei Artilleriegeschützen und bei Panzerabwehrminen, die in die Ukraine geliefert wurden, die erstmals seit dem Kalten Krieg wieder in Deutschland produziert werden jetzt. Da werden dann 2600 bestellt mit einer Option auf 10.000 weitere. Nichts anderes, als sozusagen der Industrie zu sagen, fahrt jetzt die Kapazitäten hoch, wir kümmern uns darum, dass das Ganze abgenommen wird, bei den Panzern sogar mit einer Öffnungsklausel, wir kümmern uns darum, dass das sonst von den Niederlanden, Tschechien, Litauen und sonst wem abgenommen wird, wenn wir das Zeug nicht brauchen. Es gibt sogenannte Kooperationscluster, also ein Paradebeispiel, das von Deutschland organisierte European Sky Shield Initiative. Sind mittlerweile 19 europäische EU- und NATO-Staaten beteiligt. Ein Teil davon ist das Flugabwehrsystem IRIS-T-SLM. In diesem Rahmen sind bis jetzt 5 Käufer schon an den Start gegangen. Also Deutschland, Estland und Lettland kaufen das Ding tatsächlich in einem gemeinsamen Vertrag. Und auch Österreich und Slowenien haben sich schon gemeldet, dass sie es haben wollen. Was dazu führt, dass Diehl, der Rüstungskonzern, der das herstellt, gleich mal angekündigt hat, dass er die Produktionskapazitäten verdoppeln wird. Also das ist genau das, was sozusagen politisch intendiert ist. Es gibt tatsächlich Eingriffe in die Produktion von Munition. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, dass rauf und runter diskutiert wurde mit dieser Gepard-Munition für die Ukraine. Das hat am Ende dazu geführt, dass der politische Druck so groß war, dass Rheinmetall hingegangen ist und von seinem Schweizer Tochterkonzern die Produktionsanlagen abgebaut hat, die in sein Stammwerk für Munition in der Lüneburger Heide gekarrt hat, diese Produktionsanlagen da wieder aufgebaut hat, um sozusagen jetzt außerhalb der Schweizer Neutralität diese Munition produzieren zu können. Und es gibt einen weiteren Aspekt, der Staatsanteil an Rüstungskonzernen steigt gerade kontinuierlich, also der unmittelbare staatliche Zugriff auf die Rüstungsindustrie. Das findet statt in Form von traditionellen Beteiligungen, wie bei Airbus, über Airbus dann MBDA, bei Jenoptik und Ähnlichen. Und aber 2021 hat sich der Bund bei Hensoldt eingekauft und da eine Sperrminorität erworben. Und Ähnliches steht gerade in der Debatte. Hensoldt will weitere Firmen aufkaufen, zum Beispiel ESG, so eine Elektronik- und Logistikfirma auf dem Rüstungsmarkt in Deutschland. Da geht es darum, dass der Bundesanteil dann erhöht wird, um weiter diese Sperrminorität zu erhalten. Eine ähnliche Debatte läuft gerade bei ThyssenKrupp Marine Systems, also einem U-Boot- und Marineproduzenten, der aus dem ThyssenKrupp-Konzern ausgegliedert und eigenständig werden soll, wo es dann entsprechend auch darum geht, dass der Bund eine entsprechende Sperrminorität kaufen würde und damit halt, wie gesagt, der staatliche Zugriff auf Rüstungskonzerne deutlich erhöht wird. Und es gibt tatsächlich Beispiele von einer Vollverstaatlichung. Also der Bund hat im letzten Jahr die Warnow-Werft in Warnemünde bei Rostock gekauft. Das ist ein Teil der Konkursmasse der MV-Werftengruppe gewesen. Und diese Werft ist jetzt einfach Teil des Marinearsenals. Also die Marine lässt einen Teil ihrer Schiffe nicht mehr in zivilen Werften reparieren, sondern hat sich einfach eine Werftanlage und das entsprechende Personal dazu gekauft, um das jetzt einfach selber zu machen. Und die Debatten gehen weiter. Pistorius wird nicht müde, aus seiner Perspektive gute Vorschläge zu machen. So hat er laut Spiegel auf der besagten Bundeswehrtagung, aber in dem internen Teil, also wo die Presse nicht dabei war und das Ganze nicht auf YouTube gestreamt wurde, anscheinend gesagt, dass er überlegt, ein Vorkaufsrecht für die Bundeswehr einzuführen. Also dass, wenn deutsche Rüstungskonzerne Rüstungsgüter produzieren, dass dann die Bundeswehr ein Erstzugriffsrecht hat. Das ist was, was es in Deutschland bisher nicht gab, was aber umgekehrt international nicht völlig absurd ist. Also in den USA funktioniert es schon seit eh und je genau so, dass man nicht bei den Rüstungskonzernen die Sachen direkt kauft, sondern beim Deutschland fragt beim amerikanischen Staat an, ob sie diese Güter kaufen können, und dann gibt es einen Vertrag zwischen der US-Regierung und dem Rüstungskonzern, um das dann weiterzuleiten. Also sozusagen so eine Form von staatlicher Kontrolle existiert da längst. Pistorius will jetzt rechtlich prüfen lassen, ob sowas auch für die Bundeswehr und die deutsche Rüstungsindustrie machbar wäre. Und um noch einmal kurz aus der Rüstungsindustrie rauszukommen, meine Zeit läuft nämlich schon deutlich weg. Das ist von der Tagesschau von Donnerstag auf der Hinfahrt ein Screenshot aus dem Wirtschaftsteil von der Tagesschau-Seite. Da geht es um Wasserstoff als Energieträger der Zukunft für die EU. Da geht es um Lithiumförderung in Deutschland, um unabhängig zu werden von diesen strategischen Rohstoffen, die irgendwo importieren zu müssen. Und da geht es um Finanzpolitik, Inflationsschutz. Also zentrale Teile davon, wo im zivilen Bereich auch umgestellt wird. Wenn man zum Beispiel in die nationale Sicherheitsstrategie von diesem Jahr guckt, tauchen da Begriffe wie Lieferketten 10-mal auf, Rohstoffe, Rohstoffproduktion, Rohstoffmarkt, Rohstoffbeschaffung, also alles, was mit Rohstoffen zu tun hat, taucht da 31-mal auf. Alles, was mit Energie zu tun hat, taucht da 23-mal auf, 34-mal Finanzen. Also all diese Fragen werden wieder unter Aspekten der nationalen Sicherheit diskutiert. Es geht auf dem Energiemarkt und auf dem Rohstoffmarkt auf einmal wieder darum, langfristige Lieferverträge mit befreundeten und neutralen Staaten zu organisieren, weil davon ausgegangen wird, dass das Zeug demnächst auf dem Markt einfach nicht mehr gehandelt wird. Wenn man nicht 10, 15, 20-jährige Lieferverträge hat, kommt man an Lithium oder an LNG oder was auch immer einfach nicht mehr dran. Und das ganze Schlamassel mit den Staatsfinanzen, irgendwie mit Dingen, die um die hochgradig zu kritisierende Schuldenbremse drum gebaut werden, aber sozusagen mit rechtlich windigen Konstrukten. Das Einzige, was halt stabil steht, ist irgendwie dieses Sondervermögen für die Bundeswehr. Da sind sich alle Regierenden in den letzten Jahren auf jeden Fall einig, dass das passieren soll. Genau, ein letzter Punkt noch, der vermehrte politische Blick auf Schlüsselindustrien. Also das steht jetzt gerade in Frage mit diesen zwei geplatzten Sondervermögen, aber der Bund wollte und will theoretisch noch immer massiv in Chipfabriken investieren. Es sollen eigentlich nach den Plänen bei Magdeburg, bei Dresden und in Ensdorf im Saarland neue Chipfabriken gebaut werden, um Zugriff auf diesen zentralen Produktionsschritt, quasi Rohstoff für alle weitere Produktion, egal ob von Autos oder Panzern, von Flugzeugen oder Produktionstechnik zu haben. Und tatsächlich ein kleiner Aspekt, aber nicht ganz unspannend, in Dillingen im Saarland in der Hütte wurde seit ewig Panzerstahl hergestellt und aber in den letzten Jahrzehnten nicht mehr für Rüstungsgüter, sondern für Banktresore, für Geldtransporter und ähnliche Geschichten. Jetzt gerade geht es wieder darum, dass die einzige Fabrik, die Rheinmetall und Krauss Waffe AE mit Panzerstahl beliefert, in Schweden steht. Und wenn jetzt in Schweden irgendwas wäre, wäre das ja total ungünstig, wenn man keinen Zugriff mehr auf Panzerstahl hätte. Das heißt, im Saarland soll wieder Panzerstahl für Rüstungsgüter produziert werden. Alles das läuft auf diesen Begriff raus, den Pistorius geprägt hat. Genau, es geht darum, Aspekte der deutschen Wirtschaft kriegstüchtig zu machen oder sie zumindest darauf vorzubereiten, kriegstüchtig zu werden. Das Ganze greift nicht nur im Bereich der Bundeswehr, sondern auch im Bereich der Rüstungsindustrie im Speziellen und der weiteren Industrie im Groben. Soweit von mir.